Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter, wir sind wieder eine da. Wir sind immer noch ein bisschen in der Sommerfrische, Dino Kessler. Wo kommst du heute her? Das letzte Mal hast du ein Haus gehütet.
Ja,
das Mal Hund, Katze, Kind.
Der Job ist vorbei, Haus und Katze. Die Woche gehe ich zwar noch ein bisschen weg. Berge.
Schön.
Fischen.
Endlich auch Kühle, nachdem sie da...
Ja, nein, nicht einmal. Flüchte ich noch mit vom Wetter umeinander, sagen wir es so. Freizeit so geniessen, wie es ist.
Es ist ja auch eher feucht, muss man sagen, diesen Sommer. Was ich gar nicht unangenehm finde, es ist, was man so liest, zu feucht dafür, wie es sein sollte. Ist dann auch wieder nicht recht, Stichwort Klimawandel. Aber an und für sich, dass es nicht so warm ist, wie es in den letzten Jahren regelmässig war, das finde ich gar nicht unangenehm, muss ich sagen. Von dem her, wenn man den Regen jetzt noch abstellen könnte, wäre ich zufrieden. Mir wäre es vor allem wichtig, nächstes Samstag, dann muss ich an eine Hochzeit, nicht meine eigene.
Das Hochsig.
Hochsig. Wie, du hast vorhin gerade erzählt, deine Mutter.
Grossmutter.
Deine Mutter, Grossmutter. Früher gerne gesagt, bei uns hat es Hochzig geheißen. Wir haben einen scharfen Z. Das ist, glaube ich, Entlebucher. Entlebucher, Hochzig, das Dialekt. Die gleiche Grossmutter,
die. Hochzig.
Wo immer auch von einem Rezept geredet hat. wenn es ans Kochen gegangen ist.
Meine Grossmutter Bouillon gesagt.
Oh! Das ist ein
Bouillon dazu.
Der beliebte Formel-1-Pilot, oder? Hat es nicht mal einen gegeben, der für sauber gefahren ist, der Herr Bouillon.
Bouillon.
Ja.
Irgend so etwas. Hat er so getönt, zumindest.
Das feuchte Wetter sorgt aber dafür, dass wir am 1. August, wir nehmen am 31. Juli auf. Also wir sind
unterweise Mensch.
Schon in Stimmung. Ja, weil am 1. August das Studio, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ich glaube, unsere Produzenten sind dann am Feuerwerken oder was auch immer. Du auch? Ja.
Nein.
Warum nicht?
Ich weiß nicht. Wenn es mal früher eine Freude an dem Feuerwerk. Zuerst kriegt man ja die bengalischen Zündhölzchen mit und irgendwelche Sonnen und Zeug. Aber irgendwann, ich finde es noch schön, wenn irgendwo zu einem speziellen Anlass also ein riesen Feuerwerk veranstaltet wird, aber dann muss es schon wirklich einen speziellen Anlass sein.
National 40
lang nicht. Wo jedes Jahr ist, das lange nicht.
Ja gut, aber meine, sonst, also was gibt es für Anlässe? Konzert auf dem letzten Runddach machen sie manchmal eins. Weltklasse Zürich macht das auch. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr noch machen. Ich glaube, es ist zur Diskussion gestanden. Zürichfest. Hat es gegeben oder nicht? Doch, es hat es gegeben, oder? Und die Leute haben sich furchtbar aufgeregt.
Ja, die Leute regen sich immer darüber auf.
Umweltschädlich.
Über irgendetwas. Es ist alles umweltschädlich.
Aber du bist ja nicht Feuerwerkfreund. Ich finde eigentlich das noch lässig. Also, man muss dazu sagen, ja, apropos umweltschädlich, Erhebungen ergeben ja, dass ein Feuerwerk, wenn man es im grossen Kontext von so einem Grossanlass anschaut, einen verschwindenden kleinen Teil der Emissionen ausmacht. Also wahrscheinlich würde es mehr helfen, wenn man würde versuchen, regional zum Beispiel, keine Ahnung, das Catering organisieren oder weniger Fleisch oder weniger sinnloses Fleisch wenigstens. Liebe Grüße an unsere Kantine. Ist nicht einmal 1% der Emissionen jetzt im Zusammenhang mit dem Zürichfest mindestens, hat sich ergeben. Dort beißt sich manchmal dann die urbane Bubble irgendwie in den Schwanz mit so Symbolpolitik, wo man sich kann fragen, ist es jetzt wirklich nötig? Weil eigentlich macht es vielen Leuten ja einfach Freude, das ist doch schön.
Ja, ich habe noch nicht Mühe damit, dass es passiert aus irgendwelchen, sagen wir mal, umwelttechnischen Gründen oder weil es mich grundsätzlich stört, weil ich finde es irgendwann aber auch langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Oder? Die sehen alle gleich aus, die Raketen. Es haben verschiedene Farben. Dann flittert sie so ab. Sollen doch mit Artillerie bombardieren.
Das ist verrückt. So,
nicht richtige, scharfe Geschosse, aber die haben ja auch solche Sachen, die sie irgendwie können die Luft raushauen können. Und dann tätscht es einfach richtig.
Also meinst du mehr Spektakel?
Irgendwie schon. Oder mal etwas Neues. Es sieht dann auch immer gleich aus. Eben.
Ja gut, du wärst einfach Kandidat für die Drohnen-Shows, was jetzt... zum Teil als Ersatz gibt. Am Zürichfest heisst sie ein Leu.
ein Löwe.
Oder eine Löwin. Oder eine Löwin und eine Löwin sogar in Drohnenform an Himmel rauf projiziert. Sieht nicht uninteressant aus. Ja, aber wirklich dick gehört. Aber du kannst alles Mögliche machen.
Ja, ja.
Du kannst theoretisch, ich weiß auch nicht. Was würdest du an Himmel projizieren, wenn jetzt du dürftest aussuchen?
Das darf ich doch nicht sagen.
Sag's zweitbeste. Also, Teenager-Humor.
New York Mets-Logo würde ich aufpinseln.
Ui. Das würde aber schwarz tragen im Moment.
Das ist mir gleich.
Aha, okay.
Gut, den Scherzer haben wir jetzt verschuttet.
Ja, das kann man sagen, ja. Es ist das Eingeständnis, dass es definitiv nichts mehr wird, diese Saison.
Also eigentlich wie immer, nichts Neues.
Eigentlich nichts Neues, aber man hat wieder einmal Hoffnungen gehabt. Also eigentlich auch nichts Neues.
Nein, man müsste erst August ein bisschen einfach aufpeppen. Es ist immer ein bisschen das Gleiche. Sie sollen doch das Feuerwerk zum Beispiel aus Jux-Gründen am Mittag machen, wenn es am hellsten ist. Dass man nichts sieht. Dann klopft es einfach nur und schmeckt.
Ich bin zu Basel mal an einem, ich glaube, Silvesterfeuerwerk gewesen, im Nebel. Das war auch super gewesen.
Das kann aber noch reizvoll
sein. Also man hört...
Und dann sieht nur die Farben wahrscheinlich. Aber
gewisse. Also es war wirklich sehr dicht daneben. Nein, es war nicht lustig. Irgendwie, also ich finde, es hat dann auch etwas Beängstigendes. Ja. Also meine Urangst ist sowieso in so einem Fall, jetzt 1. August oder Silvester, in einer Stadt, von irgendeinem Besoffenen abgeschossen zu werden mit einem Querschläger, der... also gut, liegt in der Natur von der Sache, Querschläger, der außer Kontrolle geraten ist. Genau. Das ist irgendwie so das, was ich finde, müsste nicht unbedingt sein. Und im Nebel siehst du dann noch weniger, wo gezündet wird. Von dem her, weiss nicht. Aber es war auf jeden Fall ein spezielles Erlebnis gewesen, absolut.
Du hast ein bisschen so, was ist eigentlich mit den Stecken, die runtergehen? Das war ein bisschen meine Urangst, als ich klein war.
Von der Rakete?
Die Großmutter, die Hochsig gesagt hat, nämlich auch gesagt hat, es ist wahnsinnig gefährlich, wenn die Stecken von den Raketen fallen nachher vom Himmel. Und er wird getroffen und erschlagen.
Erschlagen? Was hättet ihr für Prügeln mit diesen Raketen aufgeschrieben? Ja, das sind doch so ganz dünne, so. Das ist ja ganz leicht zu haben, oder?
Naja.
Eben.
Ich weiß nicht, dass man mir so Angst gemacht hat mit dem. Das ist quasi. Gerade von oben in den Kopf hinein und dann bin ich aufgespießt.
Das klingt unangenehm, ja. Aber es ist nie eng geworden.
In die Richtung, darum habe ich dann die Urangst irgendwann können ablecken.
Gott sei Dank.
Ja.
Das freut mich sehr. Apropos Basel.
Basel. Das war ein Schwenk jetzt.
Ja, immerhin. Vom Silvesterfeuerwerk im Basler Nebel zum Feuerwerk, das in Basel abgebrannt worden ist am vergangenen Donnerstag. Dort war einiges los im St. Jakob-Park. Erstes Europacup-Spiel von Basel von dieser Saison gegen die kasachische Mannschaft von Tobol Kostanei. Fachleute kennen sie.
Nicht.
Nicht? Ach, die haben schon mal gegen den FCB gespielt. Aber, ja, das stimmt. Nachher schlau muss man sich auch schauen, wie weit hinten als sie im UEFA-Ranking sind. Höher als Platz 350. Während dann Basel in den Top 30 rangiert, dank der einen oder anderen starken europäischen Saison in den letzten Jahren. Und was passiert? Nichts Gutes. Basel führt zwar früh, in der ersten Halbzeit, kassiert nachher aber zwei Penaltys, eine rote Karte für Herr Barry, der vorher noch für das 1-0 besorgt war und nachher beide Penalty verursacht hat. Nachher verliert Herr Calafiori noch mit Gelb-Rot vom Platz. Am Schluss verliert man 1-3 und steht jetzt vor der extrem unerwartete Aufgabe, in Kasachstan müssen einen 2-Goal-Rückstand aufzuholen am nächsten Donnerstag.
Das ist unangenehm, ja. Nicht nur die Reise wahrscheinlich.
Mit Tankstopp in Georgien gehört man. Zwischenlandung.
Das soll es geben.
Mhm.
Abgesehen von dem, also möglich ist das schon. Und von der Ausgangslage muss man ja sagen, Basel hat Vorteile auf seiner Seite.
Was?
Wenn noch Leistung her, also bevor im ersten Spiel, die Ausgangslage war, Basel ist Favorit.
Jetzt
hat man das Spiel erlebt, Haufen schief gelaufen, muss man sagen. Da kann auch Haufen gut laufen. Ich glaube, letztes Jahr haben sie doch einige Mal bewiesen, dass sie in der Lage sind, zum deren Dinger noch zu drehen. Wieso also auch nicht, aber es ist irgendwie... Es ist mir gleich nicht gut, wenn so früh in so einer Kampagne schon in so einer Situation geraten ist. Zumal gegen eine Mannschaft, die zeigen muss, die müssen wir eigentlich im Griff haben. Darum ja, da muss ins Gefühl, wenn das nicht gelingt, dann wird das tiefe Spuren hinterlassen in dem Jahr für den FC Basel.
Ja, es hat Konsequenzen.
Es hat Konsequenzen,
man spielt nicht mehr europäisch.
Ja, genau, das sind die messbaren Konsequenzen, aber auch Konsequenzen, die man jetzt gar noch nicht absehen kann, wenn man bis da wieder Ruhe drin hast nachher.
Gut, es war ja nie ein Ruheding gewesen.
Nein, aber man hat sich ja gehofft, dass man mit dieser Kampagne, die man letztes Mal hatte, Halbfinale erreicht, irgendwie ein Zeichen gesetzt hat und da quasi sich über den internationalen Wettbewerb kann irgendwie ein drittes Standbein schaffen oder ein zweites Standbein, weil der Göpp ist
ja
eigentlich...
Also Standbein kannst du vergessen finanziell, ja.
Dass man sich auf das verlassen kann, jetzt bist du in der zweiten Quali-Runde und stehst vor dem Aus. Du weißt auch nicht, wie das ist dort, oder? Das ist etwas vom Unberechenbar, wenn du in dem Kasachstan bist. Vielleicht werden die unseren Umständen dafür sorgen, dass du gar nicht kannst auf deine Leistung konzentrieren. Einfach tobt es dort und macht und... Hast du es noch nie erlebt? Weißt du alles nicht. Und musst so ein Spiel drehen nachher. Ja. Aber die Hoffnung ist tatsächlich die, dass es gelingt. Also, man hat jetzt gesehen, gegen Winterthur 5-2. Es ist schon möglich, dass die Goal schiessen. Auswärts vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen unbelasteter.
Drum, ja, zu verlieren hat man ja nichts mehr fast, kann man sagen, in dieser Affische. Weil mit zwei Goal hinten. Man kann froh sein übrigens, dass die Auswärtsgoal-Regel abgeschafft worden ist, sonst wäre es noch ein bisschen mühsamer. Mit drei Gegengoal kassiert. Auswärts. Daheim, also die Kasachen, die drei Goal geschossen haben in ihrem Auswärtsspiel. Wahrscheinlich kann das einer der frühen definierenden Momente dieser Saison sein. Man kann sagen, es geht in die Hose und dann ja, hängt irgendwo eine dunkle Wolke über dem FCB, wo man sich zu weiten Teilen auch selber zugeschrieben hat, weil man einfach so, wie man die Transfers auch getimt hat, und jetzt kann man diskutieren, hat man das anders können machen, gerade die namhaften Verkäufe zu einem anderen Zeitpunkt oder dafür sorgen, dass mehr von den Neuzugängen früher schon da sind. Da wird man jetzt wahrscheinlich zu Basel sagen, ja gut, wir haben gar keine andere Wahl gehabt, also so zu machen. Das Ergebnis ist am Schluss das gleiche. Entweder man geht raus und hat, ja gut, man kann sich auf die Meisterschaft konzentrieren, hat aber mittelfristig sicher ein Problem, dass man das Schaufenster Conference League oder Europa Cup generell nicht hat, um, was für das Geschäftsmodell eben wichtig ist, die jungen Spieler können präsentieren international. Oder aber man kehrt das jetzt noch und dann hat man schon das erste Mal, kann man sagen, ja, wir haben Widrigkeiten überstanden, wir haben einen schlechten Saisonstart gegen St. Gallen, der wirklich nicht gut war auf dem Platz. Man hat gegen die Kasachen gewackelt, man hat gegen Winterthur ja auch Phasen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit, wo also Winti Goal machen kann und dann geht der Match möglicherweise anders aus. Am Schluss aber beweist man Moral, also man hat einen überragenden Danen Doi, wo ich weiß nicht, ob es letzte Woche oder also letzte Ausgabe oder die vorher war, wo ich ihn noch als eher überschätzt taxiert habe. Ich habe Angst, dass ich das Urteil langsam muss revidieren muss. Nein, gegen Winti, also wirklich überall war, in jeglicher Lebenslage gefühlt, mindestens in der gegnerischen Platzhälfte, sehr, sehr stark. Also man kann auch sagen, den kann man sich nicht leisten, auch noch zu verlieren. Vielleicht kann man es so formulieren. Und wer weiß, vielleicht schafft er es ja wirklich, seine Anlagen, die er zweifellos hat, auch zusammenzusetzen, bei der Entscheidungsfindung noch besser zu werden. Aber das ist ja bei ihm auch immer ein bisschen das Thema, dass er es nicht über längere Dauer herbekommen hat, bis jetzt, sondern nachher immer wieder die schwankigen Dinge gehabt hat. Also, wenn man das herbringt, die Wende irgendwie zu schaffen, aus dem Moral zu ziehen, wer weiß, vielleicht ist das auch der Katalysator nachher für etwas Grosses, tönt dann immer so, aber für eine Saison, die besser ist, als es die letzte war, auch die ruhiger war. Aber fairerweise muss man sagen, wenn man den Winterthur-Match anschaut am Sonntag, also, der kann auch in die andere Richtung gehen. Man macht zwar 5 Goal und hat dann tatsächlich gezeigt, okay, man ist in der Lage, zielstrebig Angriff zu Ende spielen, aber man hat die gütige Mithilfe beim Ausgleichsgoal vom Winterthurer Goalie, den muss er haben. Das Gleiche gilt logischerweise auch für einen Winterthurer Führungstreffer, der so auch nie fallen darf. Und man profitiert nachher am Schluss logischerweise auch, dass Winterthur aufmacht. Also es ist jetzt schon noch nie eine Gala-Vorstellung gewesen, das muss man sagen.
Gut, es ist zu dem Zeitpunkt auch schwierig, irgendwie sich das Gesamtbild schon zu machen. die Liga anschaue. Zwei Matches gesehen, Winterthur, im ersten Auftritt daheim, Schützenwiese gegen Luzern, 1-1 gespielt, wo Frick am Schluss musste sagen, wir sind gut bedient gewesen, weil Winterthur tatsächlich dort Druck gemacht hat und Chancen gehabt hat, um das Spiel zu gewinnen. Also, ja, wo man die Gegner dann tatsächlich einstuft, das ist immer noch ein bisschen schwierig im Moment. Oder? Was ist ein Grabmesser? Ja, man hat Lugano zweimal gewonnen. Hat. Gleichzeitig hat IB zweimal
nicht brilliert.
Nicht brilliert. Und das gegen Mannschaften, wo man sagen würde, ja, sollten sie eigentlich. Aber das ist die alte Hackordnung, man geht von dem aus. Und da muss man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Gleichzeitig müssen wir schon darüber reden. Wir dürfen uns keine Zeit lassen. Wir müssen jetzt schon wissen, was wir wollen. Und das machen wir in unserem saloppen Stil, wie wir uns gewöhnt sind. Wir machen es einfach, ohne uns zu fest den Kopf darüber zu zerbrechen. Aber über das IB müssen wir einfach noch schnell.
Können wir sehr gerne.
Das war eine lustige Konstellation gewesen. IB spielt in Neuburg gegen Yverdon, Aufsteiger. Vor leeren Rängen. Wenn man sich nicht in das Thema reinschickt und einfach die leeren Rängen sieht, man interessiert wahrscheinlich niemand. Da fragt man sich, wieso spielt Yverdon in Neuburg? Man weiss es. Stadion, das sie nicht haben.
Noch nicht Form, fertig.
Noch nicht,
ja,
fertig. Und das ist das Interessante, weil es zu teuer ist, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen abzudecken, hat man es einfach bleiben lassen. Man spielt vor leerem Haus. Und das ist irgendwie. Das
ist grausam.
Wirft kein gutes Licht auf die Liga.
Das ist wirklich grausam.
Muss ich ehrlich sagen, also das sollte nicht passieren.
Da sollte man sich
temporäre Massnahmen reden, aber das müsste die Liga eigentlich ausschliessen und sagen, nein, das geht nicht. Dann stellen wir irgendeine schon irgendwo noch ein Kessel, wo wir so etwas können, abdecken. Aber das darf eigentlich nicht passieren. Das musst du vor leeren Rängen spielen.
Ja gut, wir haben am Schluss bei der Liga ist das Geld wahrscheinlich auch nicht. Hat man wahrscheinlich auch nicht Führungs.
Ja, aber wir haben ja potenter Sponsor so mit CS.
Gut, über das müssen wir auch reden. CS, was geschafft hat jetzt. Tatsächlich läuft der Vertrag offensichtlich immer noch weiter. Man ist Liga-Sponsor von der Super League. Und man hat es jetzt geschafft, die Logos noch grösser zu machen, wo man den Superligisten aufs Leibli pappt. Also es war letztes Jahr schon irgendwie nicht schön gewesen. Und dieses Jahr ist es. Man hat es jetzt zwar versucht, besser zu integrieren, dass es nicht einfach ein Kleber ist, so wie es früher irgendwie noch bei der Axpo hat man einfach mehr oder weniger wahrscheinlich ein Klebi drauf gemacht, wo es noch die Axpo Super League war. Jetzt ist es irgendwie integriert, aber es ist so gross. Also entweder hat man das Gefühl, dass potenzielle Kunden, wobei eben, ich weiss gar nicht genau, was sich die CS jetzt noch erhofft, dass die, einfach hat man das Gefühl, die sehen einfach schlecht, darum müssen wir es grösser machen. Aber es ist auf jeden Fall für jeden Trikot-Designer, was sich Mühe gegeben hat, und gewisse geben sich Mühe, andere hat man Jahr für Jahr das Gefühl, da in Lugano zum Beispiel, sie ist mehr oder weniger gleich. Sie machen einfach irgendetwas, soll einfach nicht gleich aussehen wie letztes Jahr. Oder auch der von Lausanne Uschi, muss man sagen, das Auswärts-Shirt gestern, kann man also schon noch dran arbeiten. Aber für alle, die sich Mühe geben, ist das der Horror. Die versuchen da, ihre Sponsoren sonst zu integrieren irgendwie, dass es auch nicht mehr so schlimm aussieht. Man hat Schritt geschafft, dass die Shirts in der Tendenz ein bisschen optisch ansprechender rüberkommen. Und dann kommt CS und klatscht einfach ihren Schriftzug drauf. Und das ganze Gesamtkunstwerk ist über den Haufen geworfen. Also schon wieder ein Ärgernis um die grosse Bank. Kann man zusammenfassen, aber das nur am Rand. Über das habe ich mich gestern wirklich ausführlich echauffiert. Ich meine, IB hat zum einen die seltsame Geisterspielatmosphäre gehabt gestern. Aber man kann auch sagen, so verdient hätten sie es jetzt auch nicht gehabt, dass jemand kommt schauen. Also, es ist jetzt, nachdem man schon gegen Lausanne gerade in Extremis gewonnen hat, Spot Penalty bekommen hat, wo der Cedric Gitten dann versenkt, gegen Yverdon als 2-2, gegen Aufsteiger, wo sie die Woche vorher gegen FCZ 2-0 untergegangen ist, und zwar auf läppische Art und Weise, sich dort angestellt hat, schafft es IB nicht, über ein Unentschieden rauszukommen. Also das muss nicht schon zu denken geben.
Es gibt noch wahrscheinlich auch zu denken, nehme ich an. Aber was willst du machen? Also,
ja, mehr Goalschiessen und weniger rüberkommen.
Ja, fantastisch. Oder sich über den Kunstrasen beschweren, das ist, glaube ich, irgendwo zur Sprache gekommen.
Gut, das...
Kunstrasen, nein, das war es nicht, weil die Aussage, die würde genau in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen komisch rübergekommen.
Ja, die bringen
wobei,
ja immer alle, die in Bern verlieren.
Auswärts
ja, genau,
auf Kunstrasen zu spielen.
Es war wahrscheinlich eine andere Art von Kunstrasen, gewesen, als man es aus dem Wankdorfstadion kennt. Und darum völlig, völlig, völlig unmöglich, da die normale Leistung abzurufen.
Wobei, die Iverdoner, die sind ja auch nicht dort daheim. Also, für die war es quasi auch ein Auswärtsspiel. Gewesen.
Ja, das erste Mal, dass sie in Neuburg spielen. Von dem her stimmt. Das ist eigentlich ein Spiel auf neutralem Terrain. Gewesen. Eine Art Cup-Final sozusagen.
Ja, hat den Eindruck gemacht.
Man
hat sich zurückversetzt gefühlt in die schlimmsten Pandemie-Zeiten.
Ja, also die Liga hat sich das, glaube ich, als man die 12er-Aufstockung beschlossen hat, schon anders vorgestellt. Als Yverdon in einem Stadion, das noch nicht fertig ist, mit einer Mannschaft, die nicht fertig ist. Stade Lausanne-Uschi in der Pontes, wo kein Mensch zu interessieren scheint in Lausanne im Moment, obwohl die eigentlich noch einen ansehnlichen Fußball versuchen zu spielen. Also da kann man durchaus zuschauen, aber es ist so frei von irgendwie Emotion durch das. Sehr schade. Lausanne-Sport, ja, mit denen hat man wahrscheinlich gerechnet. Potente Geldgeber dahinter, wenn sie dann bereit sind, das Geld auszugeben. Aber ja, ich glaube, bei der SFL hat man, oder bei der SFL, das, ja, das ist am Schluss, sind das die 10 bestehenden Super League-Clubs, die sich das überlegt haben, wird man sich möglicherweise auf den Tag freuen, wo die nächste Saison anfängt. Und dann steigt wahrscheinlich noch Vaduz auf und St. Gallen ab oder so. Und dann hat man dann wirklich den Salat. Was aber spannend ist, ich schwätze da einfach ein bisschen weiter, ich hoffe, das ist in Ordnung. Du hast auf deinem Laptop irgendetwas schnell eben genau, ich denke, du meldest dich dann schon, wenn das musst einwerfen. Aber beim Studium von der Tabelle habe ich festgestellt, dass ja die Halbierung in der Mitte, wo uns dann nach 33 Runden bevorsteht, dann wirklich zur Frage wird haben, dass ja, so die eine oder andere Mannschaft, also es ist jetzt eine läppische Erkenntnis, ist mir schon klar, aber es ist mir gestern wie Schuppen von den Augen gefallen, die dann dort unten reinrutschen, für die ist das dann wirklich eine verhauene Saison. Wenn jetzt, anstatt jetzt St. Gallen zum Beispiel, wo 7. ist, schaffst du den Sprung in die Top-Gruppe nicht, keine Chance mehr auf europäische Plätze. Und es wird Mannschaften verwünschen, die sich da mehr erhofft haben. Also im Moment ist St. Gallen unter dem Strich, Lausanne drunter, GC. Ja, die werden sich insgeheim wahrscheinlich auch etwas ausrechnen. Und nachher schon die man erwartet, immer da Winterthur, Stade, Lausanne, Uschi. Also da kommt einiges auf uns zu. Ganz oben, Lugano. Die ziehen einfach durch. Die haben Ende letzte Saison schon sehr gut ausgesehen, im Cup-Final gewesen. Mit dem Ousmane Doumbia ja, einen namhaften Spieler verloren im zentralen defensiven Mittelfeld. Einer, der immer in der Lage ist, einer Mannschaft Stabilität zu geben. Er ist auf Chicago abgezügelt worden vom Partnerclub. Und irgendwie schafft man es gleich, da einfach nahtlos weiterzumachen. Das finde ich noch beeindruckend.
Erstaunlich, ja. Dabei haben sie eine Tribüne abgerissen im Cornaredo und haben so Nottribünen aufgestellt, wahrscheinlich von Nüssli. Also jetzt nicht Werbung.
Im Zweifel ist es immer Nüssli.
Immer Nüssli, egal wo du bist auf der Welt. Diese Rohrtribünen, die kommen immer von Nüssli. Es ist, glaube ich, auch noch nie eine zusammengefallen. Das ist jetzt erstaunlich.
Denke immer,
das kann die Konstruktion und die Leute noch darauf rumturnen. Tatsächlich hebt. Das kann es nicht sein. Was ist es? Das Lugano. Also so weitergemacht, wie sie aufgehört haben letztes Jahr.
Ich meine, sie haben zwar die Doumbia Personalien, was sich geändert hat, sonst aber nicht wahnsinnig viel. Also Schlüsselspieler, die vorderste Renato Steffen, die sind sonst geblieben bis jetzt. Also es gibt beim Zellar noch Diskussionen oder Gerüchte, dass der auf alles könnte gehen. Das wäre logischerweise eine Schwächung. Aber die haben im Prinzip, wenn sie transferieren, passiert das später, im August wahrscheinlich. Ja, heute ist der 31. Juli, ist jetzt eine mutige Aussage, zu sagen, es passiere wahrscheinlich im August. Und das Transferfenster mindestens im Ausland schließt ja, Ende ist August. Immerhin in der Schweiz ist dann im September, kannst du noch etwas machen, die erste Woche. Aber was ich sagen will, man hat die Mannschaft über den Sommer mehr oder weniger zusammengehalten. Von dem profitiert man logischerweise. Man sieht es auch beim FCZ zum Beispiel, der eigentlich gut in die Saison gestartet ist. Hat müssen in Genf gewinnen, wenn man sich ein bisschen schlauer angestellt hat. Wo man ein 2-2 am Schluss macht. Yverdon geschlagen, wie man jetzt sieht, sogar der Meistermühe. Das ist auch eine Mannschaft, die nicht viele Veränderungen hatte im Sommer. Die profitieren jetzt logischerweise. Und dann Wer ist noch vorne? Servet, neuer Trainer, immerhin. Aber die, ja, die haben mindestens den Kopf irgendwie aus der Schlinge gezogen. Jetzt am Wochenende, unter der Woche schon europäisch gespielt, unentschieden gegen Genk. Nicht so eine schlechte Ausgangslage, um da in Richtung Champions League noch ein bisschen Lärm machen können. Also vielleicht ist es einfach auch noch zu früh, die Mannschaften, die viele Veränderungen hatten, seriös zu beurteilen. Also eben, es geht ja. Ein Iverdon, der praktisch eine neue Mannschaft hat, Vinti hat viel Wechsel, Lozanushi auch, Basu sowieso.
Es spielen da verschiedene Faktoren. Man muss auch immer noch sehen, der europäische Wettbewerb, den musst du ja einplanen. Und je nachdem, ich nehme jetzt mal Weibe zum Beispiel, macht man sich jetzt wegen der Meisterschaft, der oberen Tabellenhälfte, nicht all die allergrössten Sorgen, dass man da sagt, wir planen jetzt mal die erste Phase von der Saison mehr oder weniger auf den europäischen Wettbewerb und die Meisterschaft, die schaukeln wir dann schon irgendwie über die Runden. Man hat auch gesehen, das haben andere nicht. Für die heisst von Anfang an, wenn man jeden Punkt hat, dann gibt es noch andere Kandidaten, die ein bisschen auf beides schauen müssen. Also mit der Gelassenheit, die IB ans Werk kann, wenn es um die Meisterschaft geht, stehen sie weit.
Aber ist es Gelassenheit oder ist es also, ein bisschen Überheblichkeit?
Nein, gut, das ist ein fließender Übergang nachher von Gelassenheit zu, überlegen. Kann ich sagen.
Überlegenheit, Überheblichkeit.
Aber das gehört ja auch irgendwie zum Wesen vom Menschen, vom Sportler allgemein. Wenn du immer gewinnst, dann wirst du irgendwann, wird dir das fast zu viel auch. Und dann ist die Überheblichkeit eigentlich ein logischer Begleiter. Das musst du dann irgendwann wieder abstellen. Du kannst das den Leuten nicht einfach austreiben, das gar nicht. Du müsstest anfangen zu verlieren. Und dann irgendwelche Konsequenzen ziehen. Aber das machst du nicht, solange es irgendwie läuft.
Passiert vielleicht noch, aber ja. bis dato nicht.
Und aber das ist auch ein Konstrukt, das absolut verhebt. Darum, natürlich kann immer etwas schief gehen, aber man hat jetzt da nicht grundsätzlich falsch geplant und darum hat man jetzt nur einmal gewonnen statt zwei.
Nein, man ist sehr gut besetzt, oder? Also man hat damit gerechnet, dass Fabian Rieder zum Beispiel schon weg ist zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist er noch da, das heisst, potenzieller Ersatz muss hinten anstehen. Also man ist eigentlich wie letzte Saison, wo man sich an den Europäischen auch sehr früh verabschiedet hat, fast überversorgt und muss schauen, dass irgendwie auch zum Spielen kommen. Wenn wir noch ganz kurz über Ardon Yashari reden, ist ja eigentlich das grosse Thema gewesen letzte Woche. Oder letztes Mal, ich sage immer letzte Woche, wir haben vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen. Aber wenn wir es ein bisschen ruhiger nehmen, den Sommer, ist es doch eine Weile her schon, dass wir es haben müssen machen. Der Ardon Yashari hat, da haben wir schon darüber reden können, gefordert, dass man ihn gefälligst auf Basel gehen. Scheinbar hat es aber nie ein formelles Angebot gegeben vom FCB. Unter anderem, weil der Remo Meier, der Sportchef, das abgelehnt hat, überhaupt eins entgegenzunehmen. Bis heute frage ich mich, wie das möglich ist. Also kann man nicht einfach ein E-Mail machen von Seiten Heiko Vogel, David Degen und sagen, lieber Remo, wir würden gerne Ardon Yashari kaufen für Betrag X. Gerne erwarten wir deine Rückmeldung, dann wäre das Angebot abgegeben. Aber du...
Müsste eigentlich möglich
keine
sein.
Keine Ahnung.
Also, kann man sich dagegen wehren, gegen das Angebot?
Das Angebot, man kann es dann ausschlagen.
Ja, man kann es ausschlagen, aber dass man es nicht kriegt.
Ja, oder vielleicht hat er extra falsche E-Mail-Adresse
angegeben. Nehmen Sie nicht entgegen.
Vielleicht hat er... Oder, ja. Was natürlich, der Remo Meier, das muss man sagen, schreibt sich ja mit EY.
Ja.
Und ich meine, das ist wahrscheinlich schon mal einen oder anderen passiert. Also mein Nachname ist Gysi, da gibt es verschiedenste Schreibweisen. Bei uns im Haus gibt es auch noch einen, der sich anders schreibt. Und wir kommen regelmäßig gegenseitig Mails über, die für einen jeweils anderen denkt. Ja, das passiert. Man hat zwar nicht den gleichen Vornamen, aber das tut dann die Leute wie nicht stören, scheinbar. Und vielleicht gibt es irgendwo einen Remo Meier in der Schweiz, der sich mit AI oder EI und eben nicht EY schreibt, der das Angebot für ihren Ardon Yashari bekommen hat. Also, würden wir uns melden, Remo, wenn du das jetzt hörst und nicht der Remo Meier, der Sportchef bist vom FC Luzern, sondern Remo Meier, Schreiner irgendwo in Stans oder so. Melde, wir würden gerne mit dir darüber reden. Es nimmt uns Wunder, ob du bereit bist, Ardon Yashari für mehrere Millionen im FC Basel zu verkaufen ob du dich gemeldet hast und gesagt hast, du, das ist einfach an die falsche Adresse. Also das ist meine Theorie.
Dass der Emma Meier aus Stanz soll sich bitte bei uns melden, umgehend.
Dringend, dringend.
Hätten wir gerne eine Rückmeldung. Meier allerdings gültig, nur wenn er nicht mit EY geschrieben ist, weil sonst ist der Jux draus.
Genau.
Muss schon mal AY oder herkömmlich der
EY.
Der Kommun Meier, genau, mit EY.
Genau, der klassisch.
Ja.
Der klassisch Meier. Also, wie sind wir jetzt, wie zum Teufel sind wir jetzt da gelandet?
Wir sind beim Angebot von der Adonia Schari, wo ein FC Luzern hätte sollen gehen oder gegangen ist, aber nicht. Der Sportchef Luzern hat nicht ein Angebot kriegen vom FC Basel, weil er seinen Spieler nicht hätte wollen, FC Basel verschachern.
Und jetzt hat man gemunkelt.
Jetzt hat man gemunkelt.
Der Adonia Schari Schmolli ist ja dann auch nicht, ist als Captain abgesetzt worden, nachdem er in der Luzerner Zeitung ein ja, nicht wahnsinnig intelligentes Interview. Also inhaltlich war es nicht per se falsch gewesen, aber ich glaube, es war nicht gut beraten gewesen, das Interview so zu geben. Das Tischtuch wirklich zerschnitten. Hat man das Gefühl gehabt mit dem FC Luzern durch das? Das wäre dann wahrscheinlich auch das Ziel gewesen, dass er sich wie unmöglich macht dort und dann wird er halt zähneknirschend verkauft. Luzerner haben aber gesagt, ja, nein. Zuerst einmal nicht im Kader gewesen für einen Saisonauftakt, nachher auch nicht mitgereist auf Schweden zum Auswärtsspiel gegen Djurgården in Stockholm, wo übrigens nicht Djurgardens heisst. Möchte ich sämtliche Schreiber und auch zum Teil Sprecher, wo das immer wieder falsch machen. Das ist der Genitiv, das ist nur, wenn Djurgardens IF hinten dran steht, dann ist es erlaubt. So viel da dazu. Oberlehrer Gysi hat damit geschlossen.
Wenn schon Tiergarten, dann Tiergarten.
Genau. Und dann aber ist er am Sonntag im Aufgebot gestanden vom FC Luzern.
Mhm.
Und in der Pause reingekommen, mit Applaus begrüßt, hat das Goal vorbereitet, eigentlich einen ganz munteren Eindruck gemacht, wenn jetzt auch noch nicht sicher im Fallbesitz wieder von seinen Kräften. Am Schluss die Wellen gemacht mit den Fans, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und jetzt ist alles wieder gut.
So schnell wird es.
Oder was?
Ja, was ist in dem Geschäft ist eh nichts mehr so, wie es früher war. Früher hat man eine riesen Sache daraus gemacht, es geht nicht mehr. Aber da muss sich der Club ja überlegen. Also, wenn man entweder shootet, dann ist es gut für den Club. Oder er shootet nicht, aber dann muss man ihn verkaufen. Aber so eine Situation, dass es irgendwie so Turmoil gibt die ganze Zeit und Äußerungen in die Sicht, es bringt doch niemandem etwas. Also, wenn der FCL den verkaufen will, er ist darauf angewiesen, dass er spielt, dass er gut spielt, dass er gesehen wird. Wenn man nicht shooten lässt, wird es schwierig zu verkaufen, weil dann erst einmal der mögliche Käufer denkt, ja, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, nicht so gut und da stimmt etwas nicht, weil ja, man lässt noch nicht mehr spielen. Also was jetzt da passiert, ich finde, der Meier mit EI hat schon, EY hat schon noch sich etwas überlegt dabei, wahrscheinlich. Was er sich überlegt hat dabei, dass er ein Angebot vom FC Basel nicht annehmen will, das weiss ich nicht, das finde ich ein bisschen abstrus, ehrlich gesagt.
Ja, ist doch legitim.
Ja, ist legitim. Sagst du,
wir wollen den Konkurrent stärken.
Ja, aber gut. Das sagen sie in der Bundesliga seit Jahrzehnten beim FC Bayern, machen es gleich immer wieder.
Ja, wenn sie es nicht würden machen.
Ja, du kannst die Gesetzmäßigkeiten von dem Geschäft nicht einfach ausschalten. Das geht nicht, wenn der FC Basel genug Geld hat und der Yashari will und dann das Geld überweist, dann ist er halt dann nachher dort.
Wieso?
Im Moment, ich verstehe einfach den Reflex von Yashari nicht, wieso will der auf Basel, der FC Basel ist im Moment nicht kein Erfolgsgarant, sagen wir es mal so. Platz letztes Jahr in der Super League, ja, europäisch, hat man so ein bisschen kompensiert, aber keine Ruhe, ständig ist etwas, Querelen, Gewäsch, muss jetzt nicht unbedingt vom FC Luzern zum FC Basel im Moment. Das verstehe ich.
Ist wahrscheinlich die Frage, oder?
Also wenn du Yashari noch auf die Bank setzt oder auf die Tribüne setzt, hast du auch nichts davon. Dann fällt der Preis und wenn du verkaufst, musst du noch etwas an Einbußen in Kauf nehmen. Also ich finde so, wie sie es jetzt gemacht haben, nicht ideal und nicht immer alles hundertprozentig nachvollziehbar. Aber schlussendlich wahrscheinlich am besten so für alle.
Also ich finde, du kannst es. Also, es ist noch früh, wie du sagst, wir müssen da jetzt ad hoc einen Reim auf etwas machen, das vielleicht in zwei Wochen schon wieder überholt ist. Aber im Grundsatz, was willst du machen? Also wenn du, solange du unter der Prämisse schaffst, dass du direkte Konkurrenten nicht willst, stärken, Und dann kann der Spieler auf eine Art reagieren, wie du, die kannst du ja nicht kontrollieren, also das ist seine freie Entscheidung. Das macht er, indem er auf Konfrontationskurs geht, sieht dann irgendwann nie, dass er offenbar am kürzeren Hebel hockt. Weil wenn er, ausser er will sein Lebens, oder sie, bis 2026, wenn sein Vertrag ausläuft in Luzern auf der Tribüne hocken, muss er ja irgendetwas tun. Also sprich, muss er auch etwas dafür tun, dass er wieder wegkommt. Und das macht er, indem er gut spielt und sich unproblematisch einfügt. Weil, also ich meine, als potenzieller neuer Arbeitgeber realisiere ich das ja schon auch. Also nicht der FC Basel, sondern irgendein Club im Ausland. Sehe ich ja schon auch, okay, der hat jetzt mit gerade mal 20 versucht, sich irgendwie noch jemand anders herzuzwängeln, wird dann eben uns auch mühsam. Kann ich mir schon vorstellen, dass sich das der ein oder andere sportlich verantwortlich von einem grösseren Club dann fragt. Also ich glaube, für einen Yashari ist es jetzt schon auch wichtig zu zeigen, du, ich bin im Fall durchaus in der Lage, mich sozialverträglich zu verhalten. Was ja eigentlich der Fall müsste sein, wenn man bedenkt, dass er Captain war vorher. Also sprich auch ja, über das Fußballerische hinaus ein gewisses Standing sich schon sehr jung erarbeitet hat. Darum ist das ja auch so überraschend für viele, dass er sich so verhält. Und die komische oder die seltsame Strategiewelt an die Öffentlichkeit zu gehen und sich irgendwie frei zu pressen, sozusagen. Jetzt ist er wieder da. Die Frage ist, für wie lange, was tippst du?
Ich sage, es wird sich im August entscheiden.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Und apropos August, wenn jetzt Lugano kommt, könnte denn Luzern sagen, direkter Konkurrent? Oder müssten sie dann. Man hat ja Basel, ich meine, das letzte Woche gelesen zu haben, Basel noch einen mitgegeben. Wo man sich geäussert hat zu dem Thema auf Luzerner Seite, indem man gesagt hat, ja, er verbessert sich ja nicht sportlich, wie wenn er zum Beispiel zu IB ging. Was natürlich zu Basel sicher mit grosser Begeisterung aufgenommen worden ist.
Ja, aber es ist die sportliche Wahrheit.
Es ist natürlich irgendwo im Moment die Realität. Lugano, erst, eine sehr gute Rückrunde gespielt, Geld ist da, wird für europäisch auch eine Rolle spielen, muss sich verstärken. Könnte man dort nicht sagen, das ist eine sportliche Verbesserung, da können wir nachher geben.
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wenn man das interpretiert. Im Prinzip ist ja jeder ein direkter Konkurrent. Im Moment sowieso noch in dieser frühen Phase. Also, Luzern selber weiss ja nicht, wo der Weg noch herführt. Also könntest du sogar sagen, auf Winterthur würden wir ihn nie geben. Das ist rein hypothetisch. Er ist ein direkter Konkurrent. Ja, jeder in der Liga ist ein direkter Konkurrent. Die Frage ist, für was? Also natürlich, wenn ich IB jetzt sage, würde man brauchen den unbedingt. Und so viel, weil wir international noch Ambitionen haben und auch ein breites Kader brauchen. Darum, wenn wir den, wäre es ein anderer Fall. Aber das ist ein Einzelfall in dem Fall. Ich, das ist ein bisschen viel Fell, wo da gerade in meinem Kopf miteinander spukend. Aber grundsätzlich wäre es wahrscheinlich sinnstiftender, wenn man ihn ins Ausland verkaufen könnte. Wahrscheinlich auch lukrativer, je nachdem, was hingeht. Wenn es nicht gerade die kasachische Superliga ist.
Ja, gut. Wie wir wissen, kann man auch dort shooten.
Man kann. Die Frage ist, ob man will.
Ja, das ist eine gute Frage. Mindestens, wenn man nachher wieder ins Herz von Europa will, zurückkehren will, hat man einen weiten Weg. Also so geschwind über das Wochenende die Familie besuchen, eher eine Herausforderung. Also, wir fassen zusammen. IB schwächelt. Früh. Aber wir sind nicht nervös. Lugano glänzt. Wir nicken anerkennend. Und der Herr Yashari shootet wieder. Und wir sagen, wir haben es immer schon gesagt. Oder so ähnlich. Wahrscheinlich haben wir das Gegenteil gesagt vor 2 Wochen. Aber was interessiert uns? Unser Geschwätz von vor 2 Wochen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Und zwar reden wir gerade weiter über Schwingen, über die Fussballnazi der Frauen, die an der WM in Australien und Neuseeland immer noch dabei ist vorher. Aber würden wir uns freuen, wenn ihr ein Abo würdet abschließen bei uns. Wir müssen nichts zahlen. Es geht aber darum, dass wir unseren Podcast auch abonnieren können. Würden wir gerne darauf hinweisen. Wenn ihr den mögt, sowieso regelmässig hören, gerne auf Abonnieren klicken, den Push auch noch aktivieren, der dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn eine neue Folge aufgeschaltet wird, ihr automatisch informiert werden. Und dann sind wir glücklich, dir glücklich. Es gibt eigentlich nur Gewinner. Wir würden uns freuen, wenn ihr das macht. Das Gleiche gilt für Bewertungen. wenn euch der Podcast gefällt, gerne eine Bewertung schreiben. Wenn ihr euch nicht gefällt, hoffen wir, habt ihr sowieso nicht bis jetzt gehört, dann könnt ihr euch Bewertung schenken. Aber ja, es werden nur hervorragende Bewertungen gewünscht. Da freuen wir uns drauf. Jetzt müssen wir über die reden, die am Wochenende den ganzen Tag im Einsatz waren. Von Brünig ist die Schwingsaison neu lanciert worden, kann man sagen. Joel Wicki hat sich verletzt, der Schwingerkönig, im dritten Gang ab vor Mittag. Scheint im Ellbogenbereich, schwieriges Wort, etwas nicht in Ordnung zu sein. Ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, ob es eine Vorsichtsmaßnahme ist oder doch ein bisschen mehr. Der Fabian Studemann ist geschlagen, hat es nicht geschafft, 8 Kranzfestzeuge in dieser Saison einzufahren, hat da mit dem Jörg Abterhalt und dem Carlo Meli seinen Rekord eingestellt. Dafür ist ein anderer plötzlich wieder ganz zuoberst, Samuel Giger. In den letzten Jahren immer als grosser Mitdominator mindestens von der Saison unterwegs und dann am Saisonhöhepunkt eingeschaut. Jetzt geht es noch einen Monat bis zum Saisonhöhepunkt, bis zum Unspund und plötzlich kommt der Giger als Brünigsieger in Richtung Interlaken. Was machen wir uns da drauf für einen Reim?
Ja, erst einmal fragen wir uns natürlich, was mit dem Wicki tatsächlich ist, wie schwer die Verletzung ist. Hat der Walter auch, glaube ich, Ellbogenverletzung gehabt? Fragt man sich, ob es da gibt es vermehrt Techniken, wo man sich am Boden vor irgendetwas schützt, wo die Ellbogen in die Mitgliedschaft gezogen werden. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich reiner Zufall.
Du ziehst, also der Ellbogen ist halt immer irgendwie involviert, oder?
Gut, vor allem, wenn man zum Teil schaut, wenn es nicht auf den Rücken, aber mindestens mal ein Sagmel geleitet werden, wenn sie versuchen rauszuwinden oder zu schützen, dass dort auf die Ellbogen ein besonderer Druck kommt. Besonders neue Technik kann ich mir nicht vorstellen, das ist mir jetzt Zufall. Aber wäre interessant zum herausfinden, ob das eine Tendenz ist, dass die Ellbögen jetzt unter etwas leiden, weil man herausgefunden hat, wenn man sich so abrollt zum Beispiel, kommt man einfacher aus einem Zug raus, wenn man merkt, man könnte auf den Rücken kommen. Weiss es nicht.
Ich vermute, es ist eher eine unglückliche Häufung. Weil eben der Ellbogen, der ist ja immer, also beim Ziehen, oder auch in der Defensive, du brauchst deine Arme tatsächlich und zwar ziemlich, da wirken ziemliche Kräfte, also dass da zwischendurch mal am Ellbogen etwas passiert. Ja, denke mir jetzt eigentlich nicht ganz überraschend. Aber ja, die Frage wird sein, was bedeutet das jetzt eigentlich fürs verbleibende Saisonhighlight, oder fürs grosse Saisonhighlight, fürs Unspunnen?
Also nach 3 Gängen hat der Wicki aufgehört. Ja. Das heisst, könnte ja Vorsichtsmaßnahmen sein.
Genau,
das ist. Sie gespürt hat und gesagt, kenne ich schon.
Gibt noch Wichtigeres.
In dieser Zeit nehmen wir, was haben wir noch im Verlauf im August, am 20. August haben wir noch Schwegalp und eine Woche später, oder? Brünig, genau, dem Wochenende, 27.
Unspunnen.
Unspunnen.
Brünig ist jetzt.
Brünig ist gewesen, Unspunnen, am 27. August. Genau. Also, die Zeit bleibt ihm, wenn es nicht etwas Schwerwiegendes ist, wie eine. Sagen Sie mal einen Baseball-Pitcher, der den Tommy John Surgery braucht. Vielleicht braucht er das ja.
Meinst du, der erste Schwinger, den Tommy John macht?
Das wäre noch.
Das ist jetzt wahrscheinlich für unsere vielleicht nicht sehr baseball-affine Hörerschaft ein Buch mit 7 Siegeln.
Genau.
Was macht man genau, Tommy John?
Das möchte ich da nicht erläutern.
Okay.
Das ist auf jeden Fall viel zu kompliziert. Eine Prozedur. Aber es ist eine Prozedur, am Ellbogen, wo eine Sehne muss ersetzt werden.
Genau. Und im Doch Baseball ist das.
Sehnen, irgendwo aus dem Körper raus.
Ist es ein Durchbruch gewesen, wo man das hätte können? Früher war eigentlich das Karriereende sicher gewesen, wenn der Arm nicht mitgemacht hat, der Ellbogen nicht mitgemacht hat. Für jemanden, der einen Ball muss werfen, logisch. Und seit man das kann, ist zwar die Ausfalldauer immer noch lang, also man ist eigentlich ein Jahr weg. Und nachher, eine Zeit lang war es so gewesen, dass man wie gesagt hat, ja, das hast du sowieso als Profi-Pitcher irgendwann. Wenn du es früher hast, umso besser. Das ist ein bisschen zynisch. Dann hast du es nachher erledigt, hast ein neues Ersatzteil. Ich glaube, von dem ist man mittlerweile wieder ein bisschen weggekommen. Man versucht so die Belastung ein bisschen besser zu steuern. Aber es ist immer noch ein grosses Thema, logischerweise. Ja, wer weiß? Vielleicht gibt es beim Schwingen auch den ersten Tommy John-Fall. Wer weiß? Dem sollten wir unbedingt nachgehen. Aber wenn wir noch kurz über den Giger reden, ich habe mit unserem Schwingexperten, mit dem Marcel W. Perren, geschwätzt und er ist schon länger der festen Überzeugung, dass er diese Saison auf den Giger setzen muss. Gerade eben, weil er so ein bisschen aus der Versenkung kommt, hat sich mit Verletzungen umgeschlagen die ganze Saison, ist nicht so richtig auf die Tour gekommen. Er ist eben nicht Favorit dieses Jahr, bis jetzt. Vielleicht ändert sich das jetzt mit dem Brünig-Sieg und dann sind wir wieder am gleichen Ort wie vorher. Aber er hat sich ja an den Eidgenössischen die letzten zwei Ausgaben immer schwer da, schon am ersten Tag.
Favoritenrolle.
Irgendwo im Kopf hat es dann gleich verrückt gespielt, was er ernst gehalten hat.
Also wenn das
jetzt ist es vielleicht anders.
Wenn das Methoden hat, dann ist er einfach zu früh gekommen jetzt. Dann ja. Hätte er warten müssen, bis zum Unspunnen. Also wenn du Brünig gewinnst mit der Saison, die er bis jetzt gehabt mit Verletzungen, mit langen Pausen, dann ist der Knalleffekt eigentlich zu früh gekommen.
Weil, ja, das stimmt.
Wenn er nicht will als Favorit gehandelt werden, dann hätte er auf dem Brünig nicht dafür gewinnen.
Was man auch muss sagen auf dem Brünig, Entschuldigung, hat im Anschwingen den Fabian Studemann gestellt, was ja eigentlich der Schwinger von der Saison ist bis jetzt, und ist näher dran gewesen, tatsächlich auch vielleicht sogar zu verwischen. Also er scheint wirklich in einer sehr guten Verfassung zu sein. Also ich meine, das eine Fest, das er gewonnen hat in dieser Saison, das ist, ich weiß nicht, Glarner Bündner oder Bündner Glarner gewesen. Dort hat er recht gemurkst zum gewinnen. Aber am Schluss hat es gelangt. Gleichzeitig jetzt da, das ist ein anderer Auftritt. Da kann man sagen, okay, das ist wieder eine gewisse Dominanz oder eine gewisse Robustheit, die ausgestrahlt wird. Also von dem her noch spannend.
Weil da kommt wie eine neue Variable in die Gleichung rein. Oder? Es wechselt ja immer, dann verletzt sich wieder einer. Man baut sich so eine Pyramide auf, das ist Top-Favorit, dann hat es der, wo ein bisschen kommen. Wenn der Studemann also geschlagen worden ist er nicht, er hat einfach nicht gewonnen.
Ja, in dem Sinn, ja. In der Rangliste ist
verloren hat er
ist jemand vor ihm. Ja, verloren hat er seit über einem Jahr nicht. Ja.
Ja. Das ist natürlich etwas, was du mitnimmst. Oder? Also, schon erstaunlich, wie der sich auch mit der Rolle anfreundet. Es kommen natürlich dann immer wieder Brücken, die ein Ziel haben, nicht zu stellen. Das ist vielleicht noch etwas, wo er einen Weg finden muss, dass wenn das dann beim Mundspunnen der Fall ist, wo man ja auch mit Taktieren versucht, die Favoriten irgendwie auszubremsen, dass dann halt eine Handhabe haben muss, dass in einem so Fall einen halt mit der Brechstange auf das Kreuz legen kannst.
Also ich meine, bei einem Giger kann man sagen, der dort musst du wahrscheinlich auch aufpassen. Da hat er noch den Joel Ambühl gehabt. Und den muss er eigentlich dann nehmen, oder? Wenn er will, das grosse Fest gewinnen. Aber beim Studemann, erstaunlich ist der scheint permanent dazuzulernen. Das finde ich extrem beeindruckend. Ich meine, der ist noch jung, 23, ist jetzt ziemlich schnell Stufe für Stufe eigentlich aufgestiegen, hat das auch recht souverän gemacht. Also, wahrscheinlich kann man auch davon ausgehen, dass es einen Lerneffekt wird haben, was jetzt wieder passiert ist. Also von dem her, eigentlich ist wie angerichtet jetzt noch ein bisschen nochmal eine Zutat mehr, weil Samuel Giger hat jetzt, klar muss man ihn immer auf der Rechnung haben, aber eben, man hätte ihn jetzt nicht im ersten Atemzug müssen nennen, wenn es um die Favoriten gegangen ist. Jetzt muss man langsam wahrscheinlich darüber nachdenken. Spannend noch, er wird auf der Schwegalp nicht antreten. Also der letzte Formtest wird es nicht geben, obwohl es sein Heimfest ist, sein Heimbergfest. Das ist jetzt eigentlich so wie die Hauptprobe gewesen.
Wir haben auf der Schwegalp das Jahr, sind glaube ich Nordwestschweizer und die Innerschweizer recht.
Also ich weiss, noch Ostschweizer sind dort. Grosse Überraschung. Nein, es kommen die Innerschweizer und Nordwestschweizer,
ja, genau. Gut. Ja.
Also kurz zur Sicherheit noch nachgeschlagen.
Auch kein Studemann dort in dem Fall.
Nein, es werden eben ein paar Ambühls, wahrscheinlich Reichmuts.
Apropos Reichmut,
sein
Auftritt von Brünig?
Pirmin Reichmut? Ja, hat... Warte mal, das ist der Brütsch war im Einsatz, gewesen, oder? Und hat für grossen Ärger gesorgt. Also der Pirmin selber hat einen guten Morgen gehabt, dann hat er den Eschbacher gestellt. Und dann ein bisschen überraschend gegen Bernhard Kempf verloren.
Ah, genau,
das
war es. Gewesen.
Das ist ja, in dem Sinne überraschend, weil ich das Gefühl hatte, er sei jetzt wirklich langsam richtig in Schwung, sozusagen.
Nach dem Sieg auf der Rigi, oder?
Und ja, jetzt dann doch wieder so ein kleiner Dämpfer. Es könnte auch eine kompliziertere Saison sein, als denkt. Roland Reichmuth hat dafür hat dafür am Morgen den Krieg und Gerber geschlagen. Also da haben wir doch ein bisschen Reichmut-Action noch gehabt. Unerwartete, immerhin ein Eidgenoss bodiget. Also die Reichmut, die ist immer gut für
Gut, wir müssen uns jetzt auch noch nicht
so oder so, aber wir wollen uns ja noch nicht festlegen.
Nein, eben, wir müssen uns noch keine endgültige Prognose aufzwingen. Es macht Spass, darüber zu philosophieren. Und,
Für das haben wir ja eigentlich auch den Schwing-Podcast mit diesem Kollegen Marcel W. Perren. Heute müsstest du eigentlich auch mal vorbeischauen.
Dann müssen wir uns ja nicht einschränken durch das.
Nein, aber ich sage nur, das sind die Experten und wir da, wir schwätzen einfach.
Wir fabulieren einfach ein bisschen.
Also so wie immer.
In der Theorie.
Wenn wir über die Frauen ist das fabulieren.
Ist das so. Fabulieren wir gerne über die Frauen.
Die Frauen von der Schweizer Fußballnationalmannschaft, die an der WM in Australien und Neuseeland die Gruppe überstanden haben. 3 Match, 2 Goal, kein Gegengoal. 1 Sieg, 2 Unentschieden. Was ist das? Minimalismus.
Prinzip, egal was es ist.
Ist das so ist Kunst? Oder?
Gruppenphasen überstehen im Achtelfinale. Ist zuerst einmal ein Erfolg.
Aber es ist zynisch.
Was heißt, du das suchst du ja nicht aus. Also du schaltest und waltest aufgrund von deinen Fähigkeiten und vom Spielplan, den du hast. Und wenn man die Mannschaft vergleicht mit anderen Nationalmannschaften, muss man sagen, das ist einfach das sind nicht die Besten. Aber die schaffen es aufgrund für ihre Möglichkeiten, also eine Gruppe zu überstehen, was mit den Norwegerinnen ist, was die für interne Probleme haben, das ist ihre Sache. Man hat 0-0 gespielt gegen die. Natürlich ist es offensiv nicht wirklich erquickend, was da geboten wird. Aber wenn das zum Erfolg führt, und ich glaube, nach der Vorbereitung mit Inka Grings, wo man ohne Sieg müssen, überdauern, mehr oder weniger, ist das schon ein Erfolg. Ob sich dann noch mehr rausholen lässt. Ich meine, im Achtelfinale, das weiss man nicht, seit heute Montagmorgen die Spanierinnen Gegnerinnen sein. Darum, was kann man sich da ausrechnen? Nicht viel, wenn man so weiterspielt. Vielleicht ist es aufgrund von der Ausgangslage klarer Favorit, Außenseiter. Der Druck ist mehr oder weniger weg. Möglich, dass man sich mit einer weiteren geschickten Defensivleistung irgendwo hinretten kann. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend, soll es eigentlich nicht sein, aber das zeigt, wenn man das eben vergleicht mit anderen Nationen, ist natürlich schon vor allem im offensiven Bereich sehr, sehr harmlos.
Wobei, das ist das, was mich einfach immer noch irritiert. Die Offensive, eigentlich haben wir ja tatsächlich Spielerinnen, die man zutraut, dass sie etwas können reissen offensiv. Also Ramona Bachmann, die in grossen Clubs spielt, Anna-Maria Czernogorcevic, die in Barcelona spielt, jetzt 150 Länderspiele auf dem Buckel hat seit am Sonntag, also die nötige Routine mitbringt. Man hat mit der Serena Pjubel so eine kleine Entdeckung von dieser Saison, die bis jetzt zum Stamm gehört hat. Und schafft es, irgendwie auch mit der Geraldine Reutler, die spielerisch, finde ich, sehr interessant ist, auch nach vorne, schafft es dann aber jetzt in 3 Matchen eigentlich nicht, eine überzeugende Offensiv-Performance herzulegen. Also man hat es in der Vorbereitung schon nicht geschafft, man schafft es jetzt nicht. Und gestern in die Pressekonferenz von Inka Grings reingelassen, also gestern Sonntag nach dem Match, wo man dann schon auch eine gewisse Ratlosigkeit rausgehört. Also mehr als sagen und zeigen können sie nicht. Ist so jetzt lapidar. Zusammenfassung vom Statement. Also natürlich schaut man sich das wieder an, weil man hat jetzt gegen die Neuseeländerinnen, die ja heim müssen gewinnen, um weiterzukommen, hat man in der zweiten Halbzeit wirklich Raum bekommen zum Kontern und man hat sie ein ums andere Mal wirklich schlecht ausgespielt. Also zum Teil unkonzentriert, zum Teil fahrig, weil, weiss nicht, möglicherweise aus physischen Gründen. Also man hat schon für das, dass man eigentlich Spielerinnen hat, wo man sagt, okay, die wissen, wie es geht. Also eben Ramona Bachmann, die dann so ein bisschen symptomatische Szene hatte, wo sie im 16er an Ball kommt und dann der Ball noch einmal sich auf einen anderen Fuß legt und noch mal dribbelt und dann ist halt der Gegnerin da. Ja, dort fehlt dann irgendwie fehlt schon etwas für mich. Und überraschenderweise ist dann die Defensive im Moment das Prunkstück. Man hat kein Gegengoal bekommen bis jetzt. Wenn man noch das letzte Vorbereitungsspiel dazu nimmt, sind es jetzt 4 Matches, wo man zu Null spielt. Ob denn das gegen die Spanierinnen reicht? Also, mir schwant da schon Böses. Ich meine, positiv kannst du sagen, du hast wahrscheinlich Platz. Du könntest den einen oder anderen Kunden drüber kommen gegen die Spanierinnen, weil die werden das Spiel müssen machen, wollen machen. Also du kannst ja, auf das spekulieren.
Sie sind nicht auf Konter spielen. Ich glaube, das zieht sich bei den Spaniern.
Das ist, ja, spanische Fußball-DNA, das kann man so sagen.
Machen das noch recht gern.
Genau.
Den Ball in der eigenen Reihe zu haben. Genau. So auch bei den Frauen. Nein, ich glaube, das wird, wie du es ansprichst, mir erstaunt auch, dass, wenn man sich auf eine sichere Defensive verlässt, Konterfußball spielen will, und man hat derig Spielerinnen, wenn derig Chancen hat, die nicht besser ausspielt, wo es an der Präzision fehlt, vielleicht an der Überzeugung, ich weiß es nicht, obwohl ja eigentlich die Phase von der Torlosigkeit der Mannschaft mindestens mal grosses Selbstvertrauen geben sollte. Also, egal im Sport, Einzel oder wenn nicht getroffen, musst du keinen Treffer einstecken. Im Boxen, der keinen Treffer einsteckt, der wird Selbstvertrauen gewinnen. Tennisspieler, der immer zu null gewinnt, jeder Satz, der hat auch ein riesiges Selbstvertrauen. Wenn du kein Gegengol kriegst, in einem Mannschaftssport, es gibt jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen einen Haufen Selbstvertrauen. Also, solltest du das eigentlich können ausnutzen? Ich frage mich, ist das die richtige Art und Weise, wie man mit dieser Mannschaft spielen sollte? Der Erfolg bis jetzt sagt ja. Man hat kein Gegengoal gekriegt. Aber eigentlich ja, geht es ja darum, eine Mannschaft aufgrund von der Fähigkeit der Einzelnen so spielen zu lassen, dass sie das Maximum rausholt. Und wenn jetzt gegen Spanien zum Beispiel am nächsten Samstag ist.
Ja,
das,
Samstagmorgen um 7 Uhr, Schweizer Zeit.
Chancenlos bleibst, dann musst du dich am Schluss fragen, ist das eine Erfolgsmeldung, die wir da verkünden können? Dass wir im Achtelfinale gestanden sind und nachher gegen Spanien sagen und klanglos ausgeschieden sind. Oder es kommt ganz anders, man kontert die aus, murrt, man mag sich erinnern an die Schweizer Fußball-Nazi. 2010 war es, glaube ich, wie in Südafrika.
Wo man Spanien geschlagen hat.
Im ersten Spiel, wo Spanien auch Druck gemacht hat, ohne Ende, und dann ist irgendwann einer reingekommen.
Gelson Fernandes.
Hat am Schluss zwar nichts genützt, Spanien ist gleich Weltmeister geworden, aber in dem einzelnen Spiel hat man sich können schlagen. So etwas ist immer möglich, das hat man dort gesehen. Ich glaube, das ist, wenn man das vergleicht im Maßstab, geht die Rechnung immer noch auf. Und nachher kann sich etwas entwickeln. Aufgrund von dem, was man bis jetzt sieht, ist das aber nicht sehr wahrscheinlich, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich zu wenig überzeugt. Defensivleistung schon, aber wenn du aus dem nicht mindestens auch noch ein bisschen Wertschöpfung mitnimmst nachher, dass die Konter eben gar kannst ausspielen, dann hättest du eben gegen Neuseeland also eigentlich müssen 2-3-0 gewinnen am Schluss. Und dann hättest du können sagen, ja, jetzt hat man gesehen, das Konzept, das greift. Aber wenn dann eben offensiv so harmlos bist, dann musst du sagen, zu was soll das führen?
Ja, es ist ein schmaler Grat, oder? Weil man hat in der Schlussminute vom Neuseeland-Match, dort kann dann schon noch einen reinfallen, wenn die alles nach vorne schmeißen. Und dann ist plötzlich alles für nichts, dann ist man draus.
Ja, man verabschiedet
sich aus dem Turnier, oder? Also, so gesehen, das ist wirklich ein heisses Spiel gewesen. Also, wobei man, fairerweise muss sagen, das hat man ja nicht extra gemacht. Natürlich hat man die Konter gern richtig ausgespielt. Mal schauen, ob das am Samstag gelingt. Wir drücken die Daumen. Jetzt haben wir wahnsinnig negativ getönt. Eigentlich wäre es ja, eigentlich ist es ein Erfolg, dass man die Gruppenphase übersteht. Es wie, macht uns noch nicht so ganz glücklich, würde ich sagen.
Ja, das muss man so sagen. Also,
jetzt haben wir es gesagt.
Wir sollen ja auch kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern sportlich wertend urteilen, so wie man es sieht. Andere dürfen das anders sehen. Wie sehen wir das mit der saudischen Pro-League? Da müssen wir noch schnell darüber reden. Da gehen jetzt immer mehr Spieler mit, weil das sind nicht nur abtakelte ehemalige Superstars, sondern auch Spieler wie Jordan Henderson, jahrelang Captain von FC Liverpool. Mit 33, glaube ich, eigentlich ja, für einen Mittelfeldspieler eigentlich noch ein akzeptablen Alter. Oder aber wechselt. Jüngere Spieler machen es auch. Andere sind schon da gewesen, von denen hat man nicht gross geredet, weil es nicht jetzt im Sinn von der Sportswashing Aktion von den Saudis gesehen worden ist, sondern einfach als mittlerweile auch, dann man hat nichts mehr anderes übrig, man muss dort hingespielen. Mittlerweile sieht das anders aus. Führt das dazu, dass wir plötzlich alle saudischen Fußball schauen?
Das ist eine gute Frage.
Wegen diesen Superstars, die es zum Teil hat jetzt dort.
Also ich habe kürzlich mein erstes Ronaldo-Saudi-Shirt gesehen. Das hat mich überrascht. Aber irgendwie ist es ja logisch. Also, dass man, das, also, es war ein Kind, dass, dem Gut, man kann sagen, als Eltern hat man das irgendwie noch müssen verhindern, indem man, ich weiss auch nicht was, irgendwie die Nacht streicht oder so. Oder das Handyverbot erteilt. Und das ist eine drakonische Massnahme androht. Mhm. Nein, Scherz beiseite. Ist ja dann irgendwo harmlos. Gleichzeitig ist das, ja, es ist so ein bisschen der PSG-Effekt, der das schon könnte geben, oder? Also, ich meine, PSG hat niemand interessiert vor 15 Jahren in der Schweiz. Das war ein Club in Paris, nicht besonders erfolgreich. Und dann sind die Katari gekommen, haben dann gekauft und dort Geld reinbuttert. Und dann sind plötzlich, also mittlerweile, Söhne von guten Freunden von mir, ja, die laufen im Mbappé-Shirt umeinander, im PSG-Trikot. Die hätten das vor 15 Jahren nicht gemacht. Jetzt kann man sagen, gut, dann hat man einfach andere Shirts gehabt, dann hat man wahrscheinlich ein Messi-Liebli von Barcelona oder irgendwie David Beckham, Sportphase, Man United, irgend sowas montiert. Kann man sich jetzt darüber streiten, was schlimmer ist, ich finde, dann gleich so die Abwesenheit von jeglicher gewachsener Fußballtradition, ja, schon problematisch. Jetzt würden saudische Vertreter wahrscheinlich sagen, ja, in Saudi-Arabien herrscht eine grosse Fußballbegeisterung. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Also in Bezug auf mindestens die Premier League, wo man schaut, wo man sehr, sehr stark involviert ist, auch emotional. Das ist nicht einmal geschraubt, das kann man so sagen. Spannend wäre ja dann zu sehen, ob das eine nachhaltige Entwicklung ist irgendwann. Aber jetzt...
Gott, das ist ja immer die Frage, von welcher Seite her zäumt man das Pferd auf?
Es gibt ja, von vorne.
Vor allem in England zum Beispiel die Traditionalisten, die sagen, wer in meinem Club spielt, ist mir liebst mein Club. So. Aber der moderne, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen mit Schönfärberei eingebracht. Der moderne Fußballfan, der definiert sich selber eher über die Stars und nicht über Clubs.
Ist das wirklich
sind
so?
Dann wirklich die Modefans, wo dann die Traditionalisten sagen, das sind Modefans. Einer ist plötzlich Fan von einem Club, nur weil einer dort hergewechselt ist. Und wenn er wieder wechselt, dann ist er wieder Fan von PSG, dann im Fall von Neymar zum Beispiel oder Messi, wo dann plötzlich halt das PSG-Shirt hat. Also ich für mich kann die Frage in Ruhe und bestimmt beantworten. Ich werde das nicht schauen, aber für mich ist Fußball zu viel geworden, muss ich sagen. Da muss ich mir schon aussuchen, was ich schaue, weil kannst permanent Fußball schauen. Die Überschwemmung, ich glaube, die wird sich irgendwann nicht auszahlen. Jetzt hast du die WM im Moment, die läuft, fangen überall die Meisterschaften wieder an. In der Schweiz hat sie schon angefangen, die zweite Bundesliga hat schon angefangen, da reden wir schnell drüber nachher. Bundesliga fällt bald an, Premier League in zwei Wochen. Also gleichzeitig läuft noch WM, ich finde es zu viel. Und das Überangebot führt dazu, dass man sich am Schluss muss aussuchen, was man noch schauen will und was nicht. Außer man entscheidet sich dafür, dass man alles schaut, das ist ja irgendwie auch möglich, aber die Saudi Pro League, da musst du dich zuerst mal informieren, wer spielt da. Dann machen die Clubnamen für uns überhaupt keinen Sinn. Also, was gehört da wohin? Ich kenne nicht einmal die Farben von denen. Und es ist mir ehrlich gesagt auch egal.
Die lernst du jetzt vielleicht kennen.
Ich will aber nicht.
Du musst ja auch nicht unbedingt. Das ist, aber.
Also, ich will da nicht informiert werden, muss ich ehrlich sagen. Es interessiert mich auch nicht, wer dort vorne ist. Die sollen das machen, das stört mich alles nicht. Von mir aus könnten die alle Stars kaufen. Wegen dem ist mir gleich wichtiger, was Chelsea macht. Wirklich. Ich hätte gerne den Caicedo von Brighton.
Aber jetzt hat doch
zu uns kommt. Das Chelsea ist viel extrem, mehr, als wäre in Saudi-Arabien.
Chelsea extrem profitiert, weil man seine Restbösten hätte können auf Saudi-Arabien verkaufen.
Ja, ja, gut. Die sind eh am Diskutieren, was das alles zu bedeuten hat. Oder für die Premier League. Mittlerweile muss man darüber nachdenken, dass plötzlich Konkurrenz aus dem Nichts entstanden ist.
Das ist noch lustig.
Und noch mehr ausgeben kann als sie.
Die Engländer, die bis jetzt so ein bisschen Masters of the Universe waren in der Premier League. Und ja, dann hat es noch PSG, Real, Barca gegeben, so ungefähr, oder? Die Superclubs, die auch mal noch etwas Star haben können, sich picken. Aber jetzt letzte ist die Tendenz gewesen, die Premier League spielt Musik. Wer etwas auf sich hat, landet früher oder später dort. Das hat man aus britischer Sicht natürlich völlig unproblematisch gefunden. Und jetzt kommen die Saudis, schmeißen mit Geld um wie ein like a drunken sailor, würden die Engländer wahrscheinlich selber sagen. Und jetzt habe ich gerade am Wochenende, ich weiss leider nicht wo, schon eine Polemik gelesen, dass man jetzt darüber nachdenken müsste, das Financial Fairplay aufzuheben, weil das sei ja sowieso jetzt hinfällig, wenn da ein Player käme, der nicht UEFA-Regularien unterliegt.
Ja, Moment mal.
Was natürlich Tatsache ist.
Das ist Tatsache im Moment noch, aber ihr Ziel muss ja sein, dass irgendwann möglichst bald, sage ich, in einem europäischen Wettbewerb können mitspielen, weil das ist das Einzige, was die Leute tatsächlich, sagen wir mal, flächendeckend interessiert. Champions League, Europa League vielleicht noch.
Oder ist
dort
es...
dabei sein musst, sonst kannst du es vergessen. Also dann müssen sie ja Zugang finden irgendwie. Und die werden argumentieren, ja, die Israelis sind auch dabei, also wir nicht, ein paar Kilometer weiter dort.
Ja, auf Aserbaidschan ist auch weit, absolut. Eben, also, behaupten.
Aber ohne diesen Zugang wird das kaum stattfinden. Dann bleibt es bei einer, sag jetzt mal, quasi Freakshow, wo man wegen den Stars schaut, wo die Ergebnisse und die Mannschaften eigentlich gar nicht gross interessieren. Und dann kriegst du den Zugang nicht.
Ja, es wird noch spannend sein. Also lustig, man kennt ja das aus der MLS bis zu einem gewissen Grad, aus der nordamerikanischen Liga, wo nicht die Gehälter zahlt und auch nicht die Stardichte hat, aber wo ja auch immer mal wieder ein Star landet. Lionel Messi jetzt das jüngste Beispiel, wo sich ja dann sehr häufig nicht die Mannschaften durchsetzen mit den grössten Stars, sondern die, die am besten funktionieren. Das wird jetzt noch spannend sein. Und für das müssten wir auch allerdings heranschauen, was jetzt Al-Hilal und Al-Ittihad und Konsorten so also treiben in der Meisterschaft, ob das denn dort auch so ist. Also, ich meine, der saudische Staatsfonds hat jetzt 4 Clubs alimentiert, die das auch richtig reinbuttern. Insgesamt sind 18 Mannschaften in dieser saudischen Liga, also da gibt es offensichtlich auch noch andere Clubs, wo ein Wörtchen mitreden wollen.
Aber das Problem wird sein für die Saudis, oder? Die haben, so wie sie funktionieren, jetzt mit dem Geld überschwemmen zu alles. Golf haben sie gekauft, die Formel 1 haben sie sich auch schon unter den Nagel gerissen. Aber da muss man sagen, da gibt es keine Konkurrenz. Also es hat PGA Tour im Golf und jetzt gibt es Leaf Golf, aber PGA Tour, das ist die einzige Konkurrenz, die man war. Also du konzentrierst dich auf einen Gegner quasi und den Grabstein kaufst ihn und fertig ist. Im Fußball kannst du das nicht machen. Das ist ziemlich schwierig. Also die Konkurrenz
der Sportaufkauf ist so gross. Ist schwierig, ja.
Du kannst nicht einfach ein paar Stars holen. Aber selbst wenn du noch mehr Stars holst, du kriegst den Glanz nicht her, wo sich das alte Fußball-Europa über Jahrzehnte angeeignet hat. Und die, ich meine, wenn du schaust, wie zum Beispiel in Deutschland auch immer noch das Red Bull-Projekt zum Teil geächtet wird, dann kann man sich vorstellen, wie der traditionelle Fußballfan mit dieser Konkurrenz aus Saudi-Arabien umgehen wird.
Das wollte ich vorhin sagen. Du unterschätzt wahrscheinlich den Fußballfan ein bisschen.
Das wird generell gemacht. Ich glaube, dem sein Interesse. Ja, man schaut dann, es lohnt sich Köpi und so weiter. Aber eigentlich ist da schon die Tradition, von dem möchte ich nicht hören. Aber es ist Glaube daran, ein gewisser Wert. Und da gehört das ganz fest dazu, dass man seiner Mannschaft treu bleibt und nicht am Star nachläuft. Also wenn einer vom FCZ zu GC geht, dann gehen die FCZ-Fans, die wechseln nicht zu GC, aber das ist unvorstellbar. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, wenn es Derby ist. Aber eigentlich ticken die so, oder? Also man bleibt der Mannschaft treu. Und bloß weil jetzt der Ronaldo wo spielt der?
Al-Hilal.
Al-Hilal. Niemand jetzt
Nein, gut, stimmt gar nicht. Al-Nasser.
Al-Nasser. Nehmen wir nicht an, dass ein Haufen Manchester United-Fans jetzt bei Al-Nasser auftauchen.
Ja, fair, der eine Bub, den ich gesehen habe, sicher. Al-Nasser-Shirt, gut. Der ist auf jeden Fall abbissen.
Abbissen. Komm, mit diesen geflügelten Worten machen wir Schluss. Dann kommen wir nämlich aber bald mal ins Sehen.
Pro und Konter.